Schöner wohnen. Wir investieren ja viel Kraft, Zeit, Mühe in unsere Wohnung, in unser Zuhause, dass es schön ist, dass es ja halt schön ist, ne? Dass man sich wohlfühlt, dass man gerne da ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal hier, ihr kennt vielleicht die Zeitschrift, ich will keine Werbung dafür machen, ich habe die auch noch nie angeschaut, ehrlich gesagt. Brauche ich nicht. Inge ist nicht begeistert, aber... es gibt ein interessantes Bibelwort, das mich immer wieder ermahnt oder immer wieder zur Raison ruft, und es steht in Kolosser 3, Vers 16. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Also es soll Wohnung nehmen, es soll sich zu Hause fühlen bei uns. Es soll einen Platz haben. Und das Wort Gottes ist nicht wie ein Einrichtungsgegenstand oder das Wort Christi. Hier steht übrigens Wort Christi, hier steht nicht Wort Gottes, sondern das, was Jesus uns sagt, das lasst unter euch wohnen. Also nicht wie ein Einrichtungsgegenstand, wie eine Lampe oder wie ein Beamer. Übrigens, wir haben einen neuen Beamer, habt ihr schon gemerkt? Wer hat's? Ja, Applaus! Und zwar hat der Matthias den besorgt und der hat so viel mehr Power. Jetzt selbst wenn die Sonne hier rein knallen würde, würde man immer noch was lesen können. Bin ich sehr froh. Vielen Dank dir, Matthias. Aber das Wort Christi ist nicht ein Beamer, der an der Decke hängt und schön ist, sondern das Wort Gottes ist etwas Lebendiges. Was unter uns wohnt, wie vielleicht Kinder oder euer Ehepartner oder vielleicht jemand, den ihr zu Besuch habt oder vielleicht habt ihr ein Haustier, das unter euch wohnt, das Platz hat, das sich ausbreitet. Und Paulus hat hier verschiedene Ideen, wie dieses Wort Gottes unter uns wohnen kann. Und es gibt in der Kirchengeschichte, in der Theologiegeschichte verschiedene Varianten, wie wir dem Wort Gottes unter uns einen Raum geben können, wie es Platz unter uns gewinnen kann. Und es gibt schon immer unter uns Christen die Frage, wie kann ich eigentlich Gott begegnen? Was muss ich machen, um Gott zu treffen? Gibt es da irgendwas, gehe ich in die Gemeinde und da ist immer Gott zu finden? Muss ich einfach nur Bibel lesen und da ist immer Gott zu finden? Was muss ich tun? Wo kann ich ihm begegnen? Und das ist eine Frage, die wir alle in uns tragen, eine sehr wichtige Frage. Und diese Frage wurde auch jemand gestellt, der im 12. Jahrhundert gelebt hat. Und jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, Giugio. Giugio, der Kartäuser, ein Mönch, ein Prior, ein Kartäuserprior, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Und er hat dann ein Büchlein geschrieben und das heißt Scala Claustralium. Und dieses Büchlein enthält eine Weisheit, die schon älter ist als er, hat er sich nicht selber ausgedacht. Und das ist die sogenannte Lectio Divina. Es ist eine Art und Weise, Bibel zu lesen. Göttliche Lesung. Lectio Divina heißt göttliche Lesung. Die Bibel zu lesen und die Bibel zu sich sprechen zu lassen. Den Worten Raum zu geben in der eigenen Seele, im eigenen Herzen. Heutzutage ist diese Lectio Divina wieder populär geworden. Vielleicht jetzt nicht so in manch evangelikalen Kreisen, aber zumindest in der katholischen Kirche hat sie wieder Beliebtheit gewonnen. Und ich möchte das mit euch angucken. Giugio hatte ein Bild vor Augen wie eine Leiter, 4 Stufen. Und auf diesen Stufen kann ich nach oben klettern. Und er beschreibt diese 4 Stufen der Lectio Divina folgendermaßen. 1. Stufe Lectio, das ist die Lesung. Ich lese die Worte. 2. Stufe Meditatio, das ist die Betrachtung. 3. Stufe Oratio, das Gebet. Und die 4. Stufe Contemplatio, die die Kontemplation, die Gottesbegegnung, die Versenkung, oder wie steht es hier? Stille, ja, oder so. Und ich möchte mit euch diese vier Stufen mal angucken. Und ich wünsche euch, dass ihr irgendwo merkt, da kann ich was rausziehen für mich, für mein Leben, für meine Art und Weise, Bibel zu lesen. Die Bibel wertzuschätzen, sie unter uns wohnen zu lassen. Und wir gucken uns die erste Stufe an, die erste Sprosse dieser Leiter, die Lectio, Lesung. Ich lese das Wort, ich lese es. Dabei gibt es drei Dinge zu beachten bei der Lectio Divina. Erstens, wir lesen laut. Laut zu lesen ist bei den Rabbinern ganz wichtig. In der Synagoge wird immer laut gelesen. Bei uns im Gottesdienst lesen wir ja auch immer laut. Aber auch die Rabbiner in ihrem Studierstübchen wären nie auf die Idee gekommen, das zu lesen leise für sich, in sich rein. Sondern das Wort Gottes, das will gelesen sein, ausgesprochen sein. Martin Buber, der Religionsphilosoph, der sagt, es steht ja auch nicht geschrieben, Israel lese, sondern es steht, höre Israel, der Herr ist dein Gott, der Herr allein, höre. Die Worte müssen wir hören, also muss sie jemand laut lesen. Und warum nicht wir selber? Ich kann mir doch das Wort Gottes vorlesen. Wort muss Stimme werden, muss hörbar sein, den Raum einnehmen, damit dieses Wort auch zu mir sprechen kann. Wir hören auf das Wort. Paulus sagt im Römerbrief, sondern der Glaube kommt aus dem, was ich höre, nicht aus dem, was ich lese. Und wenn ich es laut ausspreche, dann wird es noch mehr gehört, dann kann auch meine Ohren und auch meine Seele das besser hören. Das Zweite, was Chui Cho, der Kartäusermönch, uns sagen würde, ist, wenn du liest, lese langsam. Ganz langsam. Das hat einen einfachen Grund, weil wenn wir in normaler Sprache, wenn ich so mit euch spreche, dann denkt ihr automatisch, er will mir eine Information weitergeben und die Information höre ich, die nehme ich auf, ich filter alles und ich gucke mal, was kann ich davon brauchen, was muss ich mir merken, das andere filter ich eh aus und das schmeiße ich dann weg. Sobald ich was sagen will, was bedeutsam ist, werde ich automatisch langsam. Ich liebe dich. Wenn ich das sage, dann sage ich es langsam. Ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ich liebe dich. Ciao. Kann man mal so, ne? Ja, beim Abschied nehmen und so, dass es nochmal gesagt ist. Aber wenn ich jemanden zum Beispiel loben will, dann nehme ich mir Zeit. Dann sage ich, ich mag gern kurz mal mit dir, hast du mal einen Moment? Hast du mal einen Moment Stille? Ich kann natürlich auch Menschen sagen, du Inge, Freund, das hast du ganz toll gemacht, wie du das, die Einleitung, ich fand das wirklich wunderbar, vielen Dank. Dann laufe ich weiter. Oder ich sage der Inge, darf ich dir mal was sagen? Das war ganz schön, ganz besonders, hat mich sehr berührt. Und ihr merkt schon, hat es eine ganz andere Bedeutung, das ist dann nicht nur Information, sondern es spricht jemand in mein Herz zu mir. Wenn ich die Worte der Bibel langsam lese, dann gewinnen sie Raum, auch in meinem eigenen Herzen, dann klingen sie nach. Dann unterbricht es mein Lebenstempo und ich trete in eine ganz andere Welt ein. Und das Dritte, also wir hatten laut lesen, langsam lesen und das Dritte ist wiederholt lesen. Nicht nur einmal so schnell mal durchziehen, sondern ich kann die Worte immer wieder lesen. Dreimal hintereinander zum Beispiel. Ein Bibelvers dreimal hintereinander, werden wir gleich machen. Oder ich kann einen Bibeltext, ich nehme mir jeden Tag den gleichen Text vor, jeden Tag. Lese den langsam, lese mir vor. Und ich werde merken, dieser Text, ich habe den mit einmal lesen noch nicht verstanden oder sage, ja, easy. Ich kenne das aus so Bibelleserunden mit Kindern. Ich habe ja Kindergottesdienst und Jungschau und so lange gemacht. Und es war immer lustig, wie die Kinder, man hat das gelesen und dann so, ja, verstehe ich, habe ich verstanden, können wir weiterlesen. Nee, so ist die Bibel. Also kindlich lesen wir manchmal Bibel, so, ja, habe ich verstanden, nächstes. Und der Text würde uns wahrscheinlich nachrufen, wenn er könnte, du hast noch gar nichts verstanden von dem, was ich dir zu sagen habe. Wiederholt lesen, genau, das ist das Dritte. Einfach mal, einmal eine Woche lang, jeden Tag den gleichen Text. Probiert das mal aus. Ich möchte euch jetzt einen Bibelvers vorlesen und möchte euch einladen, euch darauf einzulassen. Das ist so eine Art Übung und ihr dürft euch darauf einlassen. Ihr müsst aber auch nicht, wenn ihr sagt, bin jetzt aber gerade überhaupt nicht in der Stimmung, dann könnt ihr auch auf Durchzug schalten. Wenn nicht, lade ich euch ein. Ich möchte euch dreimal den gleichen Vers vorlesen. Ein Vers aus den Psalmen. Ich lese das erste Mal schnell. Und dann lese ich zweimal langsam. Ihr werdet überrascht sein, wie langsam ich lesen kann. Aber das gehört dazu. Eure Aufgabe ist nichts weiter, als zu gucken, welche Bilder entstehen vor eurem inneren Auge. Welche Gedanken kommen euch? Was passiert? Was seht ihr? Was seht ihr? Was spürt ihr, wenn ihr diesen Vers hört? Psalm 63, Vers 2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Gott, du bist mein Gott. Den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Ich lese noch einmal. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch. Verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Amen. Ihr habt jetzt alle Erfahrungen gemacht, Bilder gesammelt und die dürft ihr jetzt einfach behalten, mitnehmen. Das ist die erste Stufe, die Lektio. Einfach die Lesung. Wie lese ich den Text? Auch wie begegne ich dem Text? Auch vielleicht mit welcher Wertschätzung begegne ich dem Text? Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Ich komme jetzt zum zweiten. Das ist die Meditatio. Und anders als vielleicht in östlichen Religionen Meditation oft so bedeutet, ein sich in sich versenken oder irgendwie alles um sich herum vergessen und stille werden und irgendwie komplett den Kopf ausschalten und alle Bilder wegschieben, ist die Meditatio im christlichen Sinne was ganz anderes. Weil da geht es darum, dass ich Bilder entstehen lasse vor meinem inneren Auge. Also Meditatio heißt Betrachtung. Das heißt, ich schaue genau hin. Welche Bilder kommen mir, wenn ich einen Bibeltext lese, wenn ich die Geschichte lese? Was passiert da? Was sehe ich vor dem Auge? Was rieche ich vielleicht sogar? Oder welche Gefühle kommen? Welche Bilder, welche Farben? Und das wahrzunehmen und zu sammeln, das ist die Meditatio. Das heißt, ich nehme mir den Text einfach nochmal vor. Und das, was ihr jetzt schon gemacht habt, während ich gelesen habe, nämlich wirklich betrachten, das passiert hier in dieser Zeit. Wir wollen ja oft die Bibel erklären oder irgendwie haben schon eine Idee, was wir dazu sagen wollen, wie wir es auslegen. Und wir machen das gerne, bevor wir genau hingeschaut haben, bevor wir genau begriffen haben, um was es eigentlich geht. Bevor wir die Fragen eigentlich richtig gehört haben, die der Text mir stellt, habe ich schon versucht, meine eigenen Fragen selber zu beantworten. Ich will mit euch eine zweite Übung machen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen, eine kurze Geschichte aus Matthäus 8, die es in sich hat. Und ich möchte mit euch die so einen kurzen Moment betrachten, damit ihr vielleicht wisst, was ich meine oder was da passieren kann, wenn ich lese und betrachte. Und zwar ist es der Text von der Stillung des Sturmes. Es ist schön, gell, wie draußen der Regen so prasselt. Und man sitzt drinnen und es ist schön. Und er stieg in ein Boot. Und seine Jünger folgten ihm. So fängt dieser Text an. Das ist ein Vers, den man schon mal gerne überliest. Weil man denkt, ist ja nur die Vorrede. Ist ja nur die Einleitung. So, ist nicht wichtig. Lasst uns weiterlesen. Jetzt geht es gleich ab auf dem See Genezareth. Nee, wenn wir kurz darauf verweilen, wir sehen den See Genezareth. Ich war noch nie dort leider, aber ich habe schon viele Fotos von gesehen. Wir stehen da am Ufer von einem schönen See. Das Wasser ist still und ruhig und da liegt ein Boot. Es riecht nach Fisch. Vielleicht sind irgendwo Netze aufgespannt von den Fischern, die dort lagern. Wir riechen diesen Fischgeruch, den See, die Ruhe. Und er stieg in ein Boot. Er steigt in das Boot. Warum? Wissen wir nicht. Was er vorhat, wohin. Und seine Jünger folgten ihm. Nun stelle ich mir vor, ich steige auch mit ins Boot. Cool, Jesus steigt ins Boot. Ich hinterher. Keine Ahnung wohin, weiß ich ja nicht, was Jesus vorhat. Aber ich will mit Jesus in diesem Boot sein. Wem bin ich schon gefolgt im Leben, wo ich sage, da wollte ich, mit dem wollte ich in einem Boot sein? Wem bin ich schon hinterhergegangen? Auf was habe ich mich eingelassen? Mit welchen Hoffnungen? Mit welchen Wünschen? Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Das konnte man vorher noch nicht sehen. Es war an sich ein guter Tag am See Genezareth, sonst wäre Jesus mit seinen Jüngern da wahrscheinlich nicht reingestiegen. Und auf einmal entwickelt sich was unter der Wasseroberfläche, ein Beben, eine riesige Gefahr, wie so ein Seeungeheuer, was da wütet, was sich entwickelt, was den See plötzlich aufwirbelt. Und es war noch nicht, es war vorher noch nicht sichtbar. Ein großes Beben im Meer. Sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Die Wellen sind jetzt so hoch, dass sie ins Boot reinschwappen. Die Gefahr wird immer größer und als erfahrene Fischer wussten die Jünger auch, oder manche von ihnen waren erfahrene Fischer, dass die Gefahr jetzt riesig ist, dass es jetzt um Leben und Tod geht. Ich stelle mir vor, wie sie voller Panik Ruhe bewahren. Kenne ich das? Wo ein Beben ist und eine Angst, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich versuche beides zu jonglieren. Meine Angst, die Panik und gleichzeitig versuche ruhig zu bleiben. Er aber schlief. Jesus liegt im Boot und schläft. Was für ein fremdes Bild. Jesus liegt da. Da ist der Wind. Da ist das Wasser, was ins Boot reinfällt, peitscht. Sein Kopfkissen wird nass, weil er eins hatte. Seine Kleider werden feucht. Das ist die Lautstärke, der Wind, der pfeift. Das sind die Jünger, die kämpfen. Er aber schläft. Ist Jesus so erschöpft, dass er alles um sich herum nicht mehr mitbekommt? Dieser Satz, der ist so heftig. Er aber schlief. Es bebt, es tobt und da ist Jesus im Boot. Und ich bin ja ihm hinterher, bin ja mit reingestiegen. Er ist da, aber er schläft. Warum sind die Jünger eigentlich so in so ein Unwetter reingekommen? Was haben sie denn falsch gemacht? Die haben gar nichts falsch gemacht. Sie sind Jesus hinterher. Die sind mit in das Boot reingestiegen. Deswegen sind sie jetzt in der Situation, in der sie jetzt sind. Kenne ich das? Ich sage, Jesus, was habe ich falsch gemacht? Wo stecke ich drin? Ich bin dir doch nur hinterher. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir verderben. Das ist nicht viel Text. Herr, hilf, wir verderben. Die Jünger wissen, dass sie keine Chance haben, heil daraus zu kommen aus ihrer eigenen Kraft. Sie sind völlig ausgeliefert diesem Sturm. Sie können nichts machen. Sie verderben, so wie wenn du Obst rumliegen lässt. Und es verdirbt einfach. Es wird faul. Und so können sie sich dagegen wehren, wie sie wollen. Sie haben keine Macht. Wir verderben. Es ist vorbei. Herr, hilf. Ob sie diese Worte wohl geschrien haben? Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf, bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Warum seid ihr so furchtsam? So übersetzen viele, eigentlich steht hier: Warum seid ihr furchtsam? Jesus will nicht sagen, klar habt ihr gerade Furcht, weil es eine krasse Situation, aber warum seid ihr so furchtsam? Nein, er sagt, warum seid ihr furchtsam? Was macht dir Angst? Was bedroht dich? Wovon lasst ihr euch so einschüchtern und so eine Angst machen? Woher kommt die Furcht? Wer darf dir Furcht einflößen? Jesus sagt diese Sätze im Liegen. Er steht dann erst auf. Er liegt noch. Er liegt am Fuße dieses Bootes oder, wie sagt man, mitten im Boot. Er liegt da. Ist gerade aufgewacht. Vielleicht noch schläfrige Augen. Muss ich vielleicht noch mal räuspern? Und sagt dann diesen ungeheuerlichen Satz: Warum seid ihr furchtsam? Und wenn wir diesen Satz mal als Frage nehmen, den Jesus jetzt, hier und heute an mich richtet: Warum bist du furchtsam? Was ängstigt dich? Und dann hat auf einmal dieser Text stellt mir Fragen, wo ich nicht aus kann, wo ich nicht zur Seite weg kann und sagen kann, ja, das kann ich erklären, da habe ich gute Ideen dazu, oder naja, vielleicht hat Jesus das oder das gemeint, vielleicht hat auch jenes oder das gemeint. Nein, warum bist du furchtsam? Diese Frage steht im Raum. Du Kleingläubiger, wie groß ist mein Glaube eigentlich? Ist mein Glaube vielleicht so klein, dass man ihn gar nicht sehen kann, so winzig, dass man vielleicht sagen müsste, ich habe keinen Glauben? Wie groß oder klein ist mein Glaube? Reicht mein Glaube? Und stand auf. Jetzt erst steht er auf. und bedrohte den Wind und das Meer. Und es ward eine große Stille. Jesus steht auf und er bedroht. Er ist bedrohlich. Er ist der, vor dem die Natur Angst hat. Er ist der, der mit dem Wind und den Wellen in so einer Beziehung steht, dass er sie ansprechen kann und sie darauf reagieren. Ich habe oft den Kontakt zur Natur, zu meiner Umgebung verloren. Jesus hat die so unmittelbar. Er ist so sehr Herr dieser seiner Schöpfung, dass er sprechen kann, bedrohen kann. Und dieser Schöpfung ist klar, kein Aufbäumen mehr, kein Mucks, Schweigen. Ich mache hier mal einen Punkt, aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich in diesem Betrachten, da nähere ich mich einem Text. Würden wir morgen den gleichen Text nochmal betrachten, würden uns nochmal andere Worte wichtig werden und auffallen. Oder vielleicht die gleichen Fragen nochmal anders treffen. Nochmal neue Gedanken kommen. Meditatio, die Betrachtung. Die beiden letzten Punkte mache ich relativ kurz, auch wenn sie wichtig sind. Oratio, das Gebet. Der Giugio, der Zweite, der sagt, Beten gehört mit zu dieser Lectio Divina dazu. Und nicht im Sinne, wie wir das so kennen, Bibel zu klappen, jetzt beten wir noch. Tauschen wir uns noch aus, was gibt es für Anliegen, dann beten wir dafür. Nee, Lectio Divina heißt, ich bete mit dieser aufgeschlagenen Bibel. Ich bete mit den Worten, die ich gelesen habe. Ich lasse mich darauf ein, ich bete vielleicht ganz neue Bitten, weil die habe ich gerade aus dem Text ganz frisch gewonnen, die sind ganz frisch. Und damit komme ich vor Gott, mit den Fragen, mit dem, wo ich ihm die Ehre geben will, auch mit meinen Nöten, die ich in diesem Text mit reinlege, mit meiner Angst, mit meiner Furcht. Gesundheit. Jesus sagt mal, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das wird euch der Vater geben. Und ich glaube, in seinem Namen beten heißt, das zu beten, was er auch beten würde. Woher weiß ich das denn? Das weiß ich, wenn ich in dieser Schrift lese, weil dann weiß ich, was auch seine Gedanken sind, was er mir zu sagen hat. Dann gewinnt mein Gebet nochmal eine andere Kraft. Bete mit der Bibel. Das ist die dritte Stufe, die dritte Sprosse in der Lectio Divina. Und die vierte, Contemplatio. Das ist die schwierigste. Die anderen drei Stufen, da kann man noch sagen, das ist ein bisschen Technik. Das kann man üben, das kann man trainieren. Aber bei der Kontemplation ist es etwas schwieriger, weil das heißt, am Ende bin ich einfach vor Gott still. Ich komme ins Schweigen, mich darauf einzulassen, dass Gott jetzt da ist. Oder es sagte mal jemand, Kontemplation heißt, ich bin da, ich schaue auf Jesus und ich bin glücklich. Mir geht's gut. Und Jesus schaut auf mich und ich spüre seinen Blick auf mir und Jesus geht's gut damit. Das ist Kontemplation, das Stillwerden vor ihm, das zur Ruhe kommen. Wenn ich am Ende dieser Lectio Divina einfach schweige und zufrieden bin. Das sind Erfahrungen, die können wir nicht machen. Die haben viele Mönche oft erlebt, weil sie Zeit hatten auch für diese Kontemplation. Aber wenn du jemand bist, der sagt, das brauche ich, das liebe ich, ich komme so gerne in die Stille, dann ist es eine herrliche, die schönste Stufe von den Vieren, wo ich am Ende einfach in Gottes Gegenwart stehe. Und ihm begegne. Auch das kann ich nicht machen. Das ist was, was er mir schenkt. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. So haben wir angefangen. Schöner wohnen. Wir haben uns diese vier Stufen angeschaut. Und ich weiß nicht, was du von diesen vier Stufen der Lectio Divina mitnehmen kannst. Und sagst, oh ja, Da probiere ich mal aus. Ich will mal von dieser alten Weisheit, die im 12. Jahrhundert von einem Mönch aufgeschrieben worden ist, weil ihm eine Frage gestellt worden ist, wie ich Gott begegnen kann, und die aber schon viel älter ist als dieser Mönch, von dieser Weisheit, von dieser Lectio Divina will ich lernen und will die ausprobieren. Dazu lade ich dich ein. Und Herr, du weißt, was wir gehört haben, was in unser Herz gefallen ist. Und ich bitte dich, dass manches davon sich fest verankert, dass wir es mitnehmen, dass dein Wort, deine Sätze, deine Fragen in uns, in unseren Familien, bei uns wohnen. Amen.